Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen, hier ist wieder euer Fußball-Podcast Anpfiff 15:30. Und direkt zu Beginn gehen die Glückwünsche raus an den FC Bayern München, der sich 4 Spieltage vor Abschluss der regulären Saison verdient die deutsche Meisterschaft gesichert hat. Und die Person, die das mit einem Ein-Mann-Autochor so ausgiebig am Sonntagnachmittag noch gefeiert hat, ist mir jetzt zugeschaltet. Grüß dich, Fabi.
Guten Tag, hallo, wunderschönen guten Nachmittag aus Meerbusch. Und ja, wenn die Regierung nicht so gierig wäre und die Spritpreise ein bisschen günstiger gewesen wären, dann hätte ich es wohl überlegt, aber in dem Fall bei 2,30 Euro für den Liter. CO2-Fußabdruck wollte ich dann auch noch einsparen. Also von daher war ich der Bürger, den sich Robert Habeck immer wünscht. Und habe es dann für mich zu Hause genossen, die Meisterschaft in dem Sinne, was aber auch, glaube ich, wenig überraschend war.
Genau, tatsächlich. Die Frage wäre noch gewesen, wie viele Runden es gegeben hat, aber das hast du ja gerade beantwortet.
Aber also vielleicht, ich kann vielleicht noch dazu sagen, dass es bei mir zu Hause hier niemanden interessiert hat. Also ich war so ziemlich mit mir alleine, um das Ganze zu feiern. Also von daher.
Ja. Aber vielleicht hast du ja dann in den nächsten 2 bis 3 Wochen dann noch mal die Möglichkeit, das dann vielleicht dann doch mal ausgiebig zu machen, ne? Spätestens dann Ende Mai.
Also ich glaube, man darf das ja jetzt nicht kleinreden, sondern es ist schon auch eine Sache, wo man sich ja nach wie vor drüber freut. Es ist halt nur, finde ich, dann immer so eine Meisterschaft. Klar, die wird dann immer als selbstverständlich hingenommen. Es war dann eben auch ein Sonntagabend oder früher Sonntagabend. Man konnte schon seit Wochen damit rechnen. Also es war jetzt keine Überraschung, dass man Meister geworden ist. Und deswegen bin ich da immer auch ein bisschen belustigt. Ich habe natürlich auch Nachrichten bekommen, ob ich mich überhaupt noch freuen kann, etc. Pipapo. Ja, kann man schon, aber es ist halt eine andere Art von Freude, als wenn ich am 34. Spieltag in der 90. Minute Meister werde. Dafür muss ich aber sagen, was für mich jetzt unter der Woche schon auch seit sehr vielen Jahren wieder so, dass ich unfassbar euphorisiert war aufgrund der Geschehnisse und sich das schon dann ja von der Freude her, von der Ekstase her anders angefühlt hat als jetzt gestern Abend zum Beispiel.
Ja, ich meine, ich habe den Jubelschrei am Mittwochabend noch aus Meerbusch bis zu mir hallen hören.
Ja, es war ja auch was ganz Besonderes. Also ich glaube, nicht nur für mich, also ich für mich persönlich, also ich habe selbst am Tag danach, vielleicht sogar auch noch am Freitag, wirklich viel Zeit damit verbracht. Social Media ist ja in so einer Hinsicht auch mittlerweile so gut aufgestellt, dass man auch Sachen noch sieht und mitbekommt, die man so am Fernseher nicht sieht. Ich war schon sehr euphorisiert und das war, glaube ich, aber nicht nur bei mir, sondern ich glaube, wer das Spiel am Mittwoch gesehen hat, ich glaube, es war die lauteste Allianz Arena, die es wahrscheinlich so jemals gab. Bayern ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, ein Hexenkessel zu sein. Am Mittwoch war es aber dem so. Vor dem Spiel auch die Fans schon 30, 40 Minuten vorab hier wirklich Stimmung gemacht. Und was natürlich bezeichnend war, ich für meinen Teil in all den Jahren als Bayern-Fan habe das auch noch nie erlebt, dass teilweise die Ultras über die Zäune gesprungen sind beim 4-3, mit der Mannschaft gejubelt haben, die Freude auch bei den Spielern, beim Staff. Also ich glaube, es war schon ein außergewöhnlicher Sieg, den man da errungen hat. Und den darf man auch nicht kleiner reden, als er eigentlich war.
Definitiv nicht. Hm.
Und trotzdem, und das ist eigentlich, was jetzt halt auch der Fall ist, und muss man ja auch sagen, man wird dann deutscher Meister, sehr verdient gestern Abend. Du weißt aber, du hast jetzt die nächsten 3 Wochen 3 wichtige Spiele und zwar alle unter der Woche, einmal Leverkusen, zweimal Paris und du hast eigentlich gar keine Zeit dafür, um dich wirklich zu freuen.
Nee, Vincent Kompany hat ja gesagt, ein Glas Wein nach der Meisterfeier und dann wieder volle Konzentration dann auf Mittwoch mit Leverkusen. Aber so, jetzt nochmal, um unsere Zuhörer abzuholen, Fabi. 4-3 im Rückspiel nach dem 2-1 Hinspielerfolg schon in Madrid. Startet das Spiel ja für die Bayern denkbar ungünstig. mit einem katastrophalen Fehlpass von Manuel Neuer ging Real da 1-0 in Führung. Da habe ich für einen kurzen Augenblick schon gedacht, oh, da ist schon der Ausgleich, wird das doch wieder ein schlechter Abend für die Bayern. Aber im Nachgang sofort dann die Antwort durch Pavlovic und dann wieder der Rückstand. Es war eine sehr, sehr wilde erste Halbzeit, wo ja die Bayern auch noch mit 3-2 hinten lagen.
Ja, also ich muss ja selber auch gestehen, zur Halbzeit war mein Gefühl kein gutes, um ehrlich zu sein, weil ich einfach so das Gefühl hatte, dass es zu wild war und zu wenig Zugriff eigentlich auch von Bayern Seite aus auch war. Und dann ist eigentlich in der zweiten Halbzeit meines Erachtens wo sich das Blatt ein Stück weit gewendet hat, war eigentlich auch mein Eindruck, dass Real ein Stück weit ja die Kräfte geschwunden sind und die Bayern dann viel Ballbesitz hatten. Und dann eigentlich, je länger das Spiel dauerte, desto mehr wusste ich dann eigentlich auch, dass es wieder in unsere Richtung kippen kann. Weil das ist ja eigentlich auch das Spiel, was wir Woche für Woche in der Bundesliga haben. Man weiß, dass die Bayern dieses Jahr unfassbar viel laufen, in Summe als Team. Und es war dann schon auch irgendwie ein bisschen bezeichnend. Klar, Real ist immer gefährlich. Fairerweise muss man auch dazu sagen, dass ich immer das Gefühl hatte, wenn Real wirklich nach vorne kam, dann kann es auch gefährlich werden.
Ja, war ja das nach der Pause die Riesenchance durch Mbappé, da die Direktabnahme, ne, wo Neuer dann das erste Mal an dem Abend richtig gut hält. Aber mit Spiel entscheidend, da komme ich jetzt drauf zu sprechen, Fabi, 86. Minute, danach fielen erst die weiteren Bayern-Tore. Die gelb-rote Karte für Camavinga, der kurz zuvor erst eingewechselt worden ist. Muss ich da als Schiedsrichter ein lockereres Händchen haben?
Also ich glaube, man kann ein lockereres Händchen haben. Ich meine, am Ende des Tages, klar, ich glaube, jeder Bayern-Fan hätte sich genauso beschwert, wenn es auf der anderen Seite passiert wäre. Kannst du dafür Geld geben? Regeltechnisch ja, würde ich behaupten. Und das hat er gemacht. Ich glaube, dann kam eben noch der Fakt dazu, dass er vergessen hat in der Situation oder in dem Moment, dass Camavinga auch schon gelb hatte. Und ja, in Summe ist es natürlich extrem ärgerlich für Real Madrid verlaufen, aber ich glaube, es war jetzt keine krasse Fehlentscheidung, wie sie dann vielleicht auch von Seiten Real Madrids versucht wurde darzustellen. Das glaube ich jetzt ehrlicherweise nicht. Aber es ist schon sehr hart, ja, definitiv.
Ja. Hatten viele in der eigenen Hand, aber zur Wahrheit gehört auch zwei Spiele, zweimal gegen die Bayern verloren. Und was ich wirklich schlimm finde, das hat sich die letzten Jahre immer mehr bei Real so entwickelt, die Art und Weise, wie sie sich nach den Niederlagen oder nach den Spielen mittlerweile verhalten, ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie du darüber denkst, eines so großen Clubs definitiv nicht würdig.
Nee, das
kann den Frust verstehen zu dem Zeitpunkt, klar, aber das geht nicht.
Also ich glaube, was ich eigentlich bezeichnend fand eigentlich für Real Madrid, in dem Sinne, du schaust Real Madrid nach vorne, absolute Weltklasse. Ich kann nichts anfangen, beispielsweise auch mit Vinny Junior. Trotzdem muss ich definitiv klein beigeben und sagen, wenn der Kerl den Ball am Fuß hat, ist das schon wirklich so, dass man davon sprechen muss, dass es mit das Beste ist, was man im Weltfußball zu bieten hat. Allerdings, und das kommt dann eben auch noch dazu über das ganze Spiel hinweg, diese Theatralik, permanent gelb fordern, diese Show, die damit dazugehört, im Übrigen auch ganz krass Negativpunkte gesammelt bei mir, Antonio Rüdiger. In so vielerlei Hinsicht, diese versteckten Fouls, auch im Hinspiel schon Beinstellen, hier auch die Situation mit Stanisic gegen Gnabry. Das ist einfach richtig dreckig, was da teilweise von Real kommt und im Umkehrschluss finde ich bezeichnend, was ich eigentlich sagen wollte, war eigentlich das dritte Tor. Das beschreibt eigentlich Real Madrid wirklich sehr, sehr gut. Du bist in Unterzahl, 2 Minuten vor Schluss oder eine Minute vor Schluss und du hast 2 Spieler auf dem Feld, die nicht mal dran denken, im Ansatz mit zu verteidigen. Und wenn man sich die Situation aus der Hintertorkamera anguckt oder sozusagen aus Torwartsicht Manuel Neuer, es ist ja vollkommen verrückt, dass ein Mbappé und ein Vinny Junior anteilnahmslos am 16er, nicht am 16er, am Mittelkreis standen und einfach mal zugeguckt haben, wie die Bayern schön brav den Rest der Mannschaft filetieren. Und Das ist eigentlich das Zeugnis, was man Real ausstellen muss, dass sie über 180 Minuten gegen Bayern einfach nicht als Kollektiv wirklich geschafft haben, als Mannschaft aufzutreten. Und deswegen bist du ausgeschieden.
Und bis jetzt das zweite Jahr in Folge, komplett titellos. Das heißt, im Sommer wird wahrscheinlich auch wieder einiges, sowohl auf dem Transfermarkt als auch, ich habe es gerade noch gelesen, die Überschrift, ich konnte es kaum glauben, vielleicht auch dann auf der Trainerposition passieren.
José
Mourinho. Vielleicht kommt da wieder jemand zurück nach 13, 14 Jahren, der den Sauhaufen da wieder einigermaßen in den Griff bekommt. Auf jeden Fall können wir uns da sicher sein, dass es sehr spannend wird da im Sommer bei Real.
Übrigens, ich möchte es mal vorwegnehmen, nicht, dass später kein falscher Eindruck entsteht. Mein Gewinner des Spieltags, José Mourinho.
Okay, gut. Ich hätte heute auch schon 3 oder 4 im Angebot. So, Fabi, der Gegner der Bayern im Halbfinale. Gefühlt das vorgezogene Finale ist PSG, die auch das Rückspiel in Liverpool am Ende mit 2:0 gewinnen. PSG größtenteils musste dann schon gerade in der zweiten Halbzeit schon ein bisschen an die Schmerzgrenze gehen und leiden, weil Liverpool es nicht schlecht gemacht hat, aber es hat bei Liverpool einfach dieses eine Tor gefehlt, um Anfield dann nochmal anzuzünden hinten raus.
Und ich glaube, in Summe auch verdient weitergekommen. Paris unglaublich breit aufgestellt in der Tiefe des Kaders. Verrückt, vor allem das Mittelfeld finde ich ja unfassbar stark besetzt. Jetzt am Wochenende hat sich aber, glaube ich, leider Vitinha ein bisschen verletzt. Ist wohl fraglich für die nächsten 1, 2 Wochen. Mal gucken, wie es da hinausläuft. Aber um die beiden Mannschaften einmal gegenüberzustellen, ich glaube schon, dass sich zwei Mannschaften irgendwo auf Augenhöhe treffen werden. Was ich gut finde, ist, vom Spielstil her waren es immer offene Spiele in den letzten Jahren, auch dieses Jahr. Und ich gehe davon aus, dass es auch jetzt in den Halbfinalpaarungen eine enge Kiste sein wird. Und dann wird die Tagesform entscheiden. Vorteil, den die Bayern vielleicht haben könnten, ähnlich wie gegen Real Madrid. Du spielst das Rückspiel zu Hause. Kann ein Vorteil sein. Dafür brauchst du aber auch ein gutes Ergebnis im Hinspiel. Und deswegen wird es unfassbar spannend werden.
Ja. Aus meiner Sicht die besseren Einzelspieler, gerade im technischen Bereich, finde ich schon, hat PSG. Aber mal schauen, ob das am Ende reicht, ne? Desiré Doué wird wahrscheinlich auch fit sein. David Ruiz kommt zurück. Also von daher können wir uns auf ein heißes Duell einstellen. Das ist ja dann am Dienstag das erste Spiel dann in Paris.
Genau. Ja.
Und dann setzt sich Arsenal noch durch. Zu Hause mit 0:0 kommt Arsenal da weiter. Hinspiel hatten sie ja 1:0 gewonnen. Am Ende ist es egal. Letztendlich hat da eigentlich für Sporting das eine Tor gefehlt.
Also ich finde, was krass ist, tatsächlich sieht man einfach Jahr für Jahr immer wieder diese Belastung, die die beste Liga der Welt hat, zahlt sich leider im April bzw. Mai eher im Gegenteil aus, dass die englischen Mannschaften wirklich an Substanz verlieren. Dann hast du das Problem, wenn du in dieser Liga spielst, nimm jetzt einfach mal Paris, nimm Bayern, nimm vielleicht auch jetzt einen spanischen Vertreter wie Atletico Madrid. Alle drei Mannschaften können sich's leisten, am Wochenende gefühlt mit der A-Jugend aufzulaufen.
Ja, das stimmt, ja.
Weil es keinen interessiert, du kannst Spieler schonen und so weiter, während Arsenal eigentlich überhaupt gar keine Möglichkeit hatte, irgendjemanden zu schonen, bei denen geht's Schlag auf Schlag. Sie hatten jetzt am Wochenende City.
Ja.
Auch 2:1 verloren und du merkst dann einfach, dass es halt zum Ende hinaus schwer wird für beide Mannschaften oder für Arsenal oder für die englischen Mannschaften an sich, da einfach auch 100% auf der Höhe zu sein. Das ist schlimm, ehrlicherweise.
Und ob Arsenal wirklich der Favorit dann im Halbfinale ist gegen überraschenderweise Atletico Madrid, die sich dann zu Hause trotz Niederlage gegen Barca durchsetzen. Am Ende heißt es 1:2. Barca schon früh nach 24 Minuten 2:0 geführt. Da sah eigentlich alles danach aus, als ob, wie wir es eigentlich auch vorhergesagt hatten, Barca das gerade durch ihre spielerische Klasse eigentlich klar machen sollten, das Spiel. Ja, war es dann ein Konter von Atletico für den Anschluss durch Lookman. Und dann war es, wie im Hinspiel bereits, ein Platzverweis, den man auf jeden Fall geben muss. Letzter Mann, Faul an Sörloth. Ja, auch dann hinten raus wieder Barca eigentlich aufs Unentschieden gedrückt. Hätte ja dann am Ende gereicht. Aber gut, hat nicht gereicht für Barca. Erstmal seit 9 Jahren Atletico wieder im Halbfinale mit dabei und ganz besonders für Antoine Griezmann und Diego Simeone freut es mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hättest wahrscheinlich lieber Barca gesehen. Kann man eigentlich auch verstehen.
Nee, würde ich gar nicht sagen. Also ich bin ja grundsätzlich, muss ich sagen, auch Barca ähnlich wie Real auf so einer Stufe der wie sagt man da, unsympathisch finde ich grundsätzlich auch, finde ich halt einfach die Art und Weise, also das war nach dem Hinspiel so, jetzt nach dem Rückspiel auch wieder Barcelona sofort Beschwerde eingelegt bei der UEFA wegen irgendwelchen Schiedsrichterentscheidungen. Hansi Flick, der sich explizit bei Deutschland bedankt für eine VAR-Entscheidung, die nicht im Barca-Sinne war. Und auch hier dann, das ist halt auch der Punkt, wo ich sage, hier so für mich als ja, als Fußballfanatiker, der als Kind aufgewachsen ist, mit den ganzen Stars, mit denen ich groß geworden bin, diese Theatralik, dieses Schauspiel, du hast einen Lamine Yamal, der während der Behandlungspause demonstrativ sich auf den Ball setzt an der Eckfahne, nur um von den Kameras eingefangen zu werden, die Hose auf 7:30. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann damit halt einfach relativ wenig anfangen. Können wir übrigens auch Lennart Karl mit reinnehmen, der in komplett pink.
Ich wollte es zwar angesprochen haben, ja.
Diese ganzen 18-, 19-, 20-jährigen Jungs, die mit Millionen überschüttet werden. Und da ist es mir dann tatsächlich lieber, ganz ehrlich, ich habe es in unsere Gruppe auch geschrieben, in Anton Griezmann, dem beim Spielen zuzusehen, würde ich 100-mal mehr lieber Eintritt bezahlen für so einen als für einen 19-jährigen Yamal oder wie die alle heißen, sage ich dir ganz ehrlich, da geht mir das Herz auf. Simeone an der Außenlinie für alle Nicht-Atletico-Fans wahrscheinlich schwer zu ertragen. Aber ich glaube, was er da im Moment aus der Mannschaft rausholt, ist mehr als das Maximale, glaube ich. Das hat man jetzt am Wochenende auch wieder gesehen, zu Recht auch nicht im Pokal gewonnen. Aber trotzdem finde ich Atletico im Halbfinale auch mal ganz erfrischend, um ehrlich zu sein.
Du als Bayern-Fan hast da ja teilweise auch
schlechte Erfahrungen.
Traumata erlitten. Ne?
Oh ja, Atletico möchtest du nicht gern spielen. Also, aber trotzdem, ich finde, das ist ein gutes Halbfinale. Arsenal, Atletico und Bayern Paris. Ich glaube, damit kann man in der Champions League auch, glaube ich, leben im Halbfinale.
Also klarer Favorit geht da bei der Partie eigentlich keiner hervor, oder?
Also ich würde sagen, aufgrund des Saisonverlaufs sehe ich Arsenal schon irgendwie als Favoriten.
Haben wir auch das Rückspiel dann zu Hause, ähnlich wie die Bayern.
Ja, aber es wird auch eng werden, denke ich.
Gut, dann kommen wir noch zu einer... Ja, noch ein negatives Ereignis haben wir dann noch in der Conference League. Da kriegen die Mainzer nach dem guten 2:0-Hinspielergebnis eine ordentliche Reise, chancenlos, gehen sie da in Straßburg mit 4:0 unter. Ärgerlich. Und dann ist das positive Ereignis der SC Freiburg. Da setzt sich der positive Höhenflug weiter fort. 1:3, sehr souverän in Vigo weitergekommen. Und jetzt Mission Halbfinale. Der Euro-Rausch für Freiburg geht also da auch weiter. Hat alles auch positive Auswirkungen auf die 5-Jahres-Wertung, wo die deutschen Mannschaften bzw. der Deutsche Fußballbund nur noch ganz knapp hinter den Spaniern liegt. Da wird es dann in den nächsten Partien im Halbfinale dann wahrscheinlich entscheiden, ob die Deutschen dann noch einen zusätzlichen Startplatz bekommen werden. Wäre natürlich auch schön, wenn das klappen würde.
Ja.
Liga-Alltag, Fabi. Ich habe mir überlegt, wir gehen einmal von oben nach unten durch. Die Bayern haben wir gehabt. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es auch gegen den VfB Stuttgart so souverän wird.
Ich glaube, wenn du einmal in dem Flow drin bist, machen wir es mal kurz bei den Bayern. Schon beeindruckend, innerhalb von 5 Minuten das Spiel eigentlich entschieden. VfB zu harmlos und wahrscheinlich auch vor Ehrfurcht erstarrt in der einen oder anderen Situation, vor allem in der ersten Hälfte. Und am Ende, glaube ich, ein hoch verdienter 4:2-Erfolg der Bayern, der auch, wenn es schlimm für den VfB gelaufen wäre, noch weitaus höher hätte ausfallen können.
Ja, und das bei den Bayern mit der vermeintlichen B-Mannschaft eigentlich auch, ne?
Ja.
Gut, Dann kommen wir zu Borussia Dortmund, die das zweite Spiel in Folge jetzt verlieren bei der TSG Hoffenheim. Und ja, das ist so ein bisschen das Problem, wenn es so 4, 5 Spieltage vor Ende der Saison eigentlich um nichts mehr geht. Du hast den zweiten Platz sicher, versuchst deinen Spieler dann noch zu motivieren mit freien Tagen, aber das hilft dann am Ende auch nicht. Wie das Ergebnis zustande gekommen ist, die Tore und alles Weitere, war natürlich ärgerlich aus Dortmunder Sicht. Aber vom Auftreten her war es mal wieder, gerade offensiv, ein ganz, ganz schwacher Auftritt der Borussia.
Ja, also es war wirklich eine schlechte Leistung. Also Dortmund wirklich ganz wenig geboten an dem Samstag. Ich habe auch viel gelesen in den Foren auf Transfermarkt etc. Es richten sich ja auch sehr viele Stimmen gegen Kovac, vor allem bei den etwas mehr mitfiebernden Fans. Ich weiß es ehrlicherweise nicht, weil ich glaube, auf der anderen Seite kann man die Mannschaft auch verstehen. Es geht eigentlich um nichts mehr. Die Luft ist irgendwo raus. Weder nach vorne, nach hinten wird auch nichts mehr passieren. Dann kann sowas schon mal vorkommen. Und das Einzige, wo ich wirklich vollkommen dabei bin, ist, natürlich darfst du dich als Borussia Dortmund so nicht verkaufen. Es gibt genügend Fans, die dann auch den Weg auf sich nehmen. Aber es war an sich jetzt auch kein wirkliches Fußballfeuerwerk, wenn du mich fragst. Es war schon ganz, ganz ordentlich anzusehen, aber das ging dann eher aus der Hoffenheimer Ecke heraus, die dann so ein bisschen das Fußballspielen für den Samstagnachmittag übernommen haben.
Fand ich auch. Also gerade vom Tempo, von der Dynamik her, vom hohen Anlaufen her, eigentlich über die 90 Minuten schon die TSG mit deutlich breiterer Brust. Und eigentlich jetzt nach den letzten negativen Ereignissen der letzten Wochen, denke ich, dass jetzt gerade der 2-1-Sieg, der die letzten 4 Spieltage nochmal ordentlich Auftrieb geben wird. Ja, André Kramaric muss man auch mal wieder den Hut vorziehen, ne? Sowohl beim ersten Elfmeter als auch gerade der zweite, 97. Minute, beide Elfmeter eiskalt verwandelt. Ja, jetzt auch wieder bei 12 Saisontoren wieder zweistellig getroffen. Wird nochmal spannend für die TSG, 54 Punkte und vielleicht reicht da auch wirklich Platz 5 dann. Das Handspiel, Fabi, beim 1-0, unglücklich, ja. Aber Regel ist Regel oder auch da... aus Schiedsrichtersicht?
Ich habe halt wirklich mittlerweile ein Problem, weil wir immer solche Situationen haben, wo wir dann irgendeine besondere Situation mit einbeziehen, um dann zu sagen, es war kein Elfmeter. Mhm. Regeltechnisch, ja, Elfmeter, jeder, der Fußball gespielt hat oder auch mal in so einer Situation war, kann nachvollziehen. Natürlich hatte der überhaupt gar kein Ansinnen, den Ball auch nur ansatzweise zu berühren. Er fällt hin, hebt dann in der Bewegung den Arm nach oben. Da würde ich auch sagen, kein Elfmeter, aber genauso wie dann immer diese Bewertung, ich kann eine gelbe Karte in der 87. Minute in so einem Spiel nicht geben, ja. Aber in der 13. Minute gegen Heidenheim gebe ich sie, weil sie ja eigentlich gerechtfertigt ist. Deswegen, komm, lass es kurz machen, regeltechnisch war es ein Elfmeter und da kann man auch wenig drüber diskutieren.
Genau. Ebenso wie die zweite gelbe Karte, ne? Riasson springt da hoch am Höhe der 16er-Linie, Arm ausgebreitet, kriegt den Ball dagegen, auch unglücklich, aber ist halt passiert. Gut, kommen wir zum Tabellendritten und wir haben es letzte Woche schon angeteasert, also RB Leipzig scheint da jetzt wirklich die letzten Wochen einfach durchzuziehen. Feiern in Frankfurt war Samstagabend Topspiel, einen ziemlich souveränen, unbeeindruckten 3-1 Auswärtssieg, völlig verdient. Diamondé auch mal wieder in Galaform gewesen. Leipzig jetzt aus den letzten 7 Spielen 6 Siege eingefahren. 4 Siege zuletzt in Folge. Ja, sieht sehr gut aus, wie es da in Leipzig momentan vorangeht.
Yes, Haken hinter Leipzig. Frage ist nur, was mit Frankfurt los ist. Da kann einem Angst und Bange werden. Mittlerweile nur noch Achter in der Tabelle. Wenn es ganz blöd läuft, schaust du international nächstes Jahr oder nächste Saison vom Sofa aus zu. Das ist schon eklatant, dieser Unterschied zu einer Mannschaft, die eigentlich nicht so weit weg sein darf. Weil wir reden hier über Frankfurt, die dieses Jahr Champions League gespielt haben. Und der Unterschied zwischen Leipzig und Frankfurt, der war enorm in dem Spiel. Das muss man schon so festhalten, glaube ich. Wahnsinn.
Ja. Enorm war der Unterschied auch beim Spiel Bayer Leverkusen gegen den FC Augsburg. Am Ende waren es 35 oder 36 Abschlüsse zu 11 Abschlüsse und am Ende siegt der FCA, Fabi.
Ja, das ist kein verdienter Sieg, da brauchen wir nicht drüber reden. Erinnert mich ehrlicherweise vom Verlauf her an das Heimspiel der Bayern gegen Augsburg auch. Gleiches Ergebnis, du kannst deinen Augen nicht trauen, Leverkusen wirklich Scheiben schießen. Wirklich die klar bessere Mannschaft, eigentlich auch, sage ich jetzt mal, im Rahmen der Bedingungen wirklich gutes Spiel abgeliefert. Kannst du eigentlich nicht glauben, dass es am Ende 2-1 für Augsburg ausgeht? Und das Dramatische an der ganzen Sache ist natürlich auch der Tabellenplatz, um den man sich wirklich Sorgen machen muss als Leverkusener, weil diese 3 Punkte zu Hause gegen Augsburg, die waren fest eingeplant. Dann würdest du jetzt ganz anders dastehen. Jetzt läufst du 4 Punkte hinterher bei noch 4 ausstehenden Spielen.
Die
Oh!
da lauten, Fabi, nach dem Pokal jetzt gegen die Bayern, hast du das Derby gegen Köln, dann musst du gegen Leipzig, Stuttgart und am letzten Spieltag gegen den HSV. Also ich sehe da keine Champions League in der kommenden Saison.
Das wäre maximal bitter für den Verein. Ich glaube, es hat man jetzt oft genug öffentlich kundgetan, dass man sich eine Meistermannschaft wieder zusammenbauen will. Klar hast du jetzt eine Mannschaft mit viel Entwicklungspotenzial. Ich weiß es auch ehrlicherweise nicht, je nachdem, wie die Situation um Juhlmann letztendlich auch sein wird, wie die am Ende der Saison bewertet wird nach den nächsten 4 Spieltagen. Es ist schwierig, die Situation. Und ja, dir fällt halt dieses Jahr ein bisschen was vor die Füße. Du hast viele Spiele gehabt, die eng waren, die man auch verschenkt hat. Auch mal das ein oder andere Spiel, wie jetzt eben auch zu Hause gegen Augsburg. Ah, das tut schon sehr weh, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, und wenn du nicht hier in die Champions League kommst, kannst du stark davon ausgehen, dass dann auch der ein oder andere Leistungsträger gerade hier Richtung Grimaldo nächstes Jahr nicht mehr unterm Bayerkreuz spielen wird, ne?
Wahrscheinlich, ja.
Ja. Eine Mannschaft, die davon profitiert hat, dass die Frankfurter Eintracht am Samstagabend verloren hat, war der SC Freiburg, der am Sonntagnachmittag noch dran war. Die gewinnen ihr Heimspiel. Am Ende ein bisschen glücklich mit 2-1, fragt hinterher auch keiner mehr nach. Ja, in 10 Tagen 4 Spiele gewonnen, momentan voll im Flow, richtig zum Saisonendspurt. Sieht alles sehr gut aus bei den Freiburgern nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Heidenheimer, die dann auch aufs 2-1 eigentlich gedrückt haben. Ja, war es dann hinten heraus, kurz vor Schluss Eggestein, aber auch mit einem abgefälschten Schuss, der es 2-1 macht. Ja, bei Heidenheim mal wieder nicht für den Aufwand belohnt. Hätten es ja da eventuell vielleicht nochmal im Keller ein bisschen spannend machen können mit dem Sieg. Ja, guter Auftritt, aber können sich mal wieder nichts von holen.
Ich kann aber trotzdem einfach nur wirklich lobende Worte sagen, weil es gab schon viele Tabellen, 18., muss man ganz ehrlich sagen, die sich dann irgendwann geschlagen gegeben haben. Bei Heidenheim kriegst du trotzdem noch jede Woche aufs Neue. Es sind immer enge Spiele. Das
Ja.
darf man hier nicht vergessen. Also Heidenheim ist kein Team, was Woche für Woche die Hucke voll bekommt, ne? Deswegen wirklich Chapeau an Frank Schmidt, an die Mannschaft. Und natürlich jetzt in dem Sinne auch muss man die Freiburger loben, die nach ja, dem Donnerstag auswärts in Vigo zurückkommen, das Heimspiel für sich entscheiden. Klar, das ist natürlich auch die Erwartungshaltung, wenn du gegen den Tabellen-18. Spielst, aber für so eine Mannschaft ist es einfach nicht die Norm oder die sind es nicht gewohnt. Und von daher wirklich, ja, Hut ab vor beiden Mannschaften, muss man echt so sagen.
Ein Spieler, ich weiß nicht, wie weit du da ein Auge drauf hast, Fabi. Wer weiß, ob der am Ende der Saison noch in Freiburg spielen wird. Manzambi, boah, was der Junge da auch wieder bei seinem Tor da abgerissen hat und auch die ganze Saison schon spielt. Ich weiß nicht, wie lange der in Freiburg spielen wird. Da wird auf jeden Fall ordentlich Kohle in die Kasse eingespielt werden. Gehe ich ganz stark von aus. Mainz, Fabi, wie es singt und lacht. Am Ende war es Nadim Amiri, der in Gladbach den Punkt holt, sichert, der wahrscheinlich jetzt endgültig auch für den rechnerischen Klassenerhalt dann reichen sollte.
Wahrscheinlich. Also muss man auch sagen, genauso bescheiden wie die Uhrzeit der Ansetzung war auch das Spiel an sich. Ich glaube, mit das schlechteste Spiel am ganzen Spieltag. 1-1, Gladbach. Wieder zu Hause so einen Matchball vergeben, um sich da final zu verabschieden. Ehrlicherweise, ich finde es nach wie vor extrem gefährlich, was die Gladbacher machen. Sie können froh sein, dass sie hier vor allem in der Hinrunde auch relativ viele Punkte gesammelt haben, weil die Heimspiele gegen Heidenheim, jetzt gegen Mainz, Das ist schon ein ganz niedriges Niveau, was man da zu sehen bekommt, ne? Halleluja. Und den Mainzern kann es egal sein, auswärts eine richtige Schlappe bekommen. Dafür dann spät den Elfmeter hätte ich auch gegeben. Im Übrigen ist für
Ja,
mich auch
ja.
wenig zu diskutieren. Und dann entführst du da den Punkt, machst den Klassenerhalt sicher für Urs Fischer. Jetzt kannst du im Sommer planen für die Bundesliga. Fertig, Ausnahme.
Amiri, Fabi, 11 Saisontore, wie viele davon 11 Meter?
6?
8 von 8.
8 von 8. Guck mal, der zweite Harry Kane.
Ja, ist so. Ja, und bei Gladbach wurde ja auch schon über eine Personalie spekuliert, jetzt zum Ende der Saison. Aber da hat Ruven Schröders jetzt nochmal Stellung bezogen und hat auf jeden Fall gesagt, dass man dann mit Coach, jetzt helfen wir mal kurz,
Polanski.
Polanski auf jeden Fall die Saison beenden wird.
Ich glaube, es liegt aber auch ein bisschen an den Mitteln, die zur Verfügung stehen. Du hast keinen Spieler in dem Kader, der gut Rocco Reitz für knapp 20 Millionen wird dir aber auch nichts weiterhelfen. Ich glaube, du schreibst wieder tiefrote Zahlen, auch dieses Jahr wieder, trotz der 20 Millionen für Reitz. Es ist keine Kohle da. Wer tut sich das an? Und wie gesagt, ich freue mich jetzt schon auf die Sommerpause. Wenn wir danach dann unsere Prognosen abgeben und dieses Mal für mich Gladbach ganz, ganz weit hinten in der Tabelle. Nicht, weil ich sie nicht mag, ganz im Gegenteil, aber es ist ein Spiel mit dem Feuer, was seit Jahren eher einen negativen Trend aufzeigt, um es mal so auszudrücken.
Gut, Fabian, dann kommen wir zu einer Vierergruppe, alle mit 31 Punkten. Der FC steht vor Gladbach und der HSV vor dem SV Werder. Wie wollen wir weitermachen? Die Kölner auf Pauli am Freitagabend. Mit dem Punkt konnten sie auch, glaube ich, am Ende sehr, sehr gut leben. Ganz im Gegenteil zum FC St. Pauli, die wahrscheinlich so ja, mit ihrer letzten Chance vertan haben, sich unten noch mal ein bisschen Luft zu verschaffen.
Ich glaube, St. Pauli hat am Freitagabend den Relegationsplatz verspielt. Um ganz ehrlich zu sein, kommen wir ja gleich nochmal drauf, warum. Du hattest so viele Chancen, jetzt zu Hause ein paar Punkte zu sammeln. Schaffst es nicht, nicht mal gegen die Mannschaften, die vermeintlich auf Augenhöhe mit dir spielen. Und am Ende klar glücklich für die Kölner, dass der Elfmeter in der Situation so entsteht. Ich glaube, ansonsten wäre es auch schwierig geworden, für die Kölner ein Tor zu erzielen. Im Übrigen finde ich es auch null Fortschritt im Vergleich zu Kwasniok, was von den Kölnern kommt,
Finde ich auch.
um es mal so auszudrücken. Aber scheinbar sind jetzt wieder ein paar mehr Leute, vor allem die Ultras, happy, dass eben Kwasniok nicht mehr da ist. Aber du wirst dich wahrscheinlich halten können in der Liga, ja.
Jetzt drei Spiele, glaube ich, unter einem neuen Coach. Ein Sieg, zwei Unentschieden. Davor ist Unentschieden, wo Kwasniok gehen musste. Also stabil. Ja, und der große Vorteil beim FC auf jeden Fall in den letzten 4 Spielen, die haben nur ein Torverhältnis von -7, ganz im Gegensatz zu dem Rest dahinter mit -14 und 15. Also von daher sollte das beim FC auf jeden Fall doch schon durchgehen. So, Gladbach haben wir gerade gehabt. Da sehe ich auch nicht mehr viele Punkte, die da noch aufs Konto draufkommen. Ja, und dann kommen wir zum, ja, heißen Nordderby, Fabi.
Es war auch ein Derby, tatsächlich, muss man ehrlicherweise sagen. Es war wirklich viel Unterhaltung in dem Spiel, weil es einfach auch gelebt hat von der Rivalität. Spielverlauf eigentlich auch ziemlich interessant in der Hinsicht, dass der HSV wieder zurückgekommen ist. Zwei, na, nicht zwei, aber zumindest ein Traumtor von Stay zum 2-1. Die rote Karte für Hamburg kann ich ehrlicherweise nachvollziehen.
Die erste meinst du
Die
von
erste, ja,
Othele?
genau, kann ich nachvollziehen, weil ich glaube, in der Situation, wenn du derjenige bist, der am Boden liegt und es rutscht einer mit den Stollen so über dich drüber, na, das kann schon maximal wehtun und auch gefährlich sein. Also von daher, die kann man vertreten. Die zweite hat er ja dann eh zurückgenommen. Und von daher am Ende, ja, hätte ich es den Bremern auch ehrlicherweise nicht zugetraut, in der Art und Weise, ja, so auch Großteile des Spiels zu kontrollieren, weitaus mehr Abschlüsse, vor allem auch, finde ich, ein bisschen gefährlicher im Abschluss dann. Man hatte mehr Spielanteile, auch Zweikampfquote etc. Pipapo spricht eigentlich pro Bremen und deswegen würde ich sagen, in Summe war Bremen die leicht bessere Mannschaft und hat am Ende dann vielleicht ein Tor zu hoch gewonnen, aber das ist dann, glaube ich, in dem Moment auch wurscht.
Ja, plus das ganze Drumherum, Riesen-Choreo im ganzen Stadion, ne? Also die Stimmung war schon richtig geil und dann ja mit dem Derby-Sieg gekrönt. Ja, der HSV jetzt 8 rote Karten, mehr rote Karten als Siege diese Saison auf dem Konto. Auch nur eine nette Randnotiz. Ja, und ohne Luka Vucevic unter anderem hinten drin merkt man schon auch den Abwärtstrend die letzten Wochen beim HSV, die froh sein können, dass sie gerade in der Hinrunde noch sehr viele Punkte geholt haben. Ne? Sind es, glaube ich, 7 oder 8 Spiele, wo sie keinen Sieg mehr gehabt haben am Ende. Aber es sollte auch da reichen.
Ja.
So, und dann haben wir noch das Spiel von Dieter Hecking bei Union Berlin. Und am Ende können sich die Wölfe gerade in der letzten Aktion noch bei Kamil Grabara bedanken, der dann einen Riesenparade ausgepackt hat. Sonst wäre es da auch nochmal zu einem Unentschieden gewesen. Aber die Wölfe punkten dreifach und schließen mit 2 Punkten auf Relegationsplatz 16 an Pauli an. War ein
also
Sieg,
wie das,
war ein Sieg,
ja?
Der eigentlich mehr als glücklich war für Wolfsburg. Weil gerade in der zweiten Halbzeit Union ja wirklich das Spiel gemacht hat.
Hundertprozentig. Also wie gesagt, ein Unentschieden hätte ich Union eigentlich auch in dem Sinne gegönnt. Ist aber jetzt auch wurscht im Nachgang. Ich glaube, die Wolfsburger, die 3 Punkte elementar, um eben auch St. Pauli nochmal einzufangen. Das war der Punkt, den ich vorher schon mal angesprochen habe. Ich gehe davon aus, Pauli wird von Wolfsburg einmal nochmal eingefangen werden. Da müsste ein Wunder geschehen. Und von daher, wie gesagt, Union, eine Mannschaft, die ich da mit 32 Punkten jetzt nicht unbedingt noch wirklich mit reinnehmen würde. Obwohl, you never know, aber um ehrlich zu sein, das ist so ein bisschen den Eindruck, den ich habe. Der Abstand zu Wolfsburg beträgt 6 Punkte auf Union. Es sind jetzt noch 4 ausstehende Spiele. Es ist jetzt auch nicht so, als hätte Wolfsburg in den Wochen zuvor alles vom oder die Sterne vom Himmel gespielt. Ist deswegen meines Erachtens ein bisschen zu viel, aber ich glaube, Pauli ist definitiv drin. Von daher mein Tipp, wenn ich Geld setzen müsste, Wolfsburg spielt mindestens Relegation.
Willkommen, Fabi. Wir sind gerade so im Momentum drin. Wir blicken mal direkt voraus auf den kommenden Spieltag. Freitagabend, Leipzig Heimspiel, Union.
Klarer Heimsieg.
Gut. Und dann kommt wieder eine Mannschaft, den Bayern vor die Füße, die ja dankbar ungünstig sind. Gerade in Mainz haben die Bayern da die letzten Jahre des Öfteren schwach ausgesehen. Vor PSG, nach Leverkusen. Ja.
Brauchen wir nicht reden, die Quote von 4,9 im Moment auf Mainz würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Bei den Bayern wird es keinen interessieren, das Ergebnis. Ich gehe von maximaler Schonung aus. Ja. Würde mich ehrlicherweise auch nicht wundern, wenn ein paar von den ganz, ganz Jungen auflaufen dürfen. Also von daher glaube ich, hier würde ich pro Mainz gehen, 100%. Und dann hast du eigentlich das irgendwie interessanteste Spiel an dem Samstagnachmittag für mich, Wolfsburg gegen Gladbach, weil das ist ein Spiel, was meines Erachtens den Abstiegskampf massiv beeinflussen wird, wenn du mich fragst.
Ich gucke mir gerade die Quoten an. Wolfsburg geht als Favorit rein. Gladbach kennen wir seit Jahren auswärts extrem schwach. Auch wenn es jetzt glücklich in Union der Sieg war. Ich würde da, glaube ich, schon mit Wolfsburg gehen.
Bin ich auch bei dir und dann kommt es ein bisschen auf die anderen Ergebnisse an. Du hast Heidenheim, Pauli ist, ja, also normalerweise musst du sagen, natürlich, wenn Pauli jetzt, guck mal die Konstellation an, lass Wolfsburg aus irgendwelchen Gründen gegen Gladbach verlieren und Pauli gewinnt in Heidenheim, Halleluja, das Ding ist durch.
Pauli gewinnt nicht in Heidenheim.
Ja, deswegen sage ich ja, das ist ein Spieltag, der brutal ist eigentlich in der Ansetzung. Eigentlich müsste es schon fast eine Zweierkonferenz geben zwischen den Vereinen, weil ich freue mich jetzt schon drauf, wenn wir Montag Podcast aufnehmen und über die Ergebnisse sprechen.
Also gehst du mit Heidenheim?
Also ich gehe tatsächlich Heidenheim 3 Punkte, 2,4er Quote.
Würde ich auch mitgehen. So, komm Fabi, dann nimm mal das Derby mit rein.
Darf man ja eigentlich in Köln nicht sagen gegen Leverkusen, aber hier gehe ich auch von einem Unentschieden aus.
Okay.
Und Leverkusen verabschiedet sich dann definitiv von Platz 4, je nachdem, Platz 5 könnte ja dann auch noch reichen.
Gut, Samstagabend Topspiel nehme ich mir mal vor. Auswärtssieg TSG Ich denke, die werden da jetzt die letzten vier Spiele nochmal ordentlich Punkte einfahren. Dann gebe ich dir noch das Augsburg-Spiel, die Frankfurt zu Gast haben.
Ich sage auch ein Unentschieden maximal für die Frankfurter.
Ekelhaft in Augsburg. So, dann gehe ich davon aus, dass trotz des Derby-Sieges jetzt am Wochenende der VfB sich ja, oben weiter festsetzen wird im Kampf um die Champions-League-Plätze, somit Heimsieg gegen Bremen. Und die Dortmunder, Fabi, zum Abschluss des Spieltages gegen Freiburg. Freiburger unter der Woche auch im Pokal aktiv.
Ich glaube, es wird ein knapper Heimsieg für die Dortmunder.
Ja.
Und das war's dann.
Gut, und die Dortmunder Fabi können sich sehr wahrscheinlich, es wird immer wahrscheinlicher, nächstes Jahr wieder auf dem Derby freuen. Wir sind bei der zweiten Liga und da macht Königsblau am Wochenende einen großen Sprung Richtung erste Liga, gewinnt das Heimspiel gegen Münster, ja, mehr als deutlich und verdient 4-1, ohne große Probleme, festigt Tabellenplatz 1. Und dann der SC Paderborn. Die sind da oben auch nicht wegzukriegen. Spielen 1-1 am Samstag am Topspiel in Hannover. Kann man mitnehmen in Hannover den Punkt?
Schade, ja, weil ich finde eigentlich Hannover 96 für mich eigentlich so vom Spielerischen her mit die beste Mannschaft in der zweiten Liga. Allerdings weiß man das ja schon seit Jahr und Tag oder ne, Tag und ja, wie auch immer, dass allein die fußballerische Qualität nicht über den Aufstieg entscheidet. Für Hannover viel zu wenig in einem Heimspiel gegen Paderborn. Paderborn jetzt 3 Punkte. Vor Elversberg, Relegationsplatz und sogar 4 vor Hannover. Alles richtig gemacht und, glaube ich, das Maximale an dem Tag, rausgeholt.
Ja, dann haben wir, du hast ja angesprochen, Elversberg, die sich erholen nach der Niederlage letzte Woche gegen Schalke. Jetzt ein souveräner Auftritt, 3-0 zu Hause gegen den KSC bei der Abschiedstour von Christian Eichner. Der große Vorteil von Elversberg, die letzten Spiele war es auch in der letzten Saison, ist das Torverhältnis von plus 20. Das könnte am Ende bei Punktgleichheit auch noch mitentscheidend reinspielen für die Elversberger. Und die haben auch das vermeintlich beste Restprogramm, haben alles noch in der eigenen Hand. Wer es nicht mehr wirklich in der eigenen Hand hat, ist Darmstadt, die letzten Wochen wirklich in eine kleinen Negativstrudel geraten sind. Verlieren jetzt am Wochenende, ja, in der Nachspielzeit gegen Greuther Fürth mit 3 zu 2, Noel Foutkou mit dem Dreierpack. Und der macht es für die Fürther richtig spannend und im Abstiegskampf, denn die befreien sich da erstmal, springen, ich glaube 16, 17 waren sie, auf Platz 14. Ganz wichtiger Sieg für die Fürther. Und Fabi, im Abstiegskampf allgemein sind ja noch so einige Mannschaften mit in der Verlosung.
Ja, auf jeden Fall. Also da sind die Fürther, Magdeburg selbst vielleicht auch mit 35 Punkten, Dresden und Kiel, wobei die würde ich jetzt eher mal wegnehmen. Also was ja wirklich krass war, tatsächlich muss man ja fairerweise auch sagen, Fürth, glaube ich, in den letzten Wochen allgemein viele Überraschungen, vor allem gegen die Top-Teams vermeintlich geliefert. Deswegen haben sie jetzt auch ihre 33 Punkte. Und die Mannschaft, die sich eigentlich am sichersten von allen gefühlt hat, die Stadt, wo wir beide sozusagen wohnen, findet sich nach einer weiteren bodenlosen Vorstellung mittlerweile wieder auf einem Abstiegsplatz. Und jetzt ist die Angst, glaube ich, spätestens auch bei der Fortuna angekommen.
Yes, definitiv. Man wusste, was einen in Magdeburg im Osten erwartet. Man konnte sich eigentlich darauf einstellen mit neuem Trainer. Aber gerade die erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten, Fortuna wusste gar nicht, ja, waren quasi nicht wirklich bei der Sache. Wurden so hergespielt, hätten dann sogar noch höher als 2 zu 0 zurückliegen müssen. Schwindelig gespielt, hinterher ein bisschen gefangen. Aber alles in allem total harmloser Auftritt der Fortuna, kaum in Zweikämpfe gegangen, also all das nicht mitgebracht, was du eigentlich im Abstiegskampf ja, als Tugenden mit auf den Platz bringen solltest. Die nächsten Spiele, Fabi, vielleicht überlegst du es dir am Freitag nochmal. Kommst du mit ins Stadion?
Also
Gibt dir einen
grundsätzlich ist
Ruck,
es
wird spannend.
ja, aber ich, wie gesagt, dieses Chaos mit Dynamo-Fans und das wird am Bahnhof schon losgehen. Ich kann euch, ich habe wirklich nur jedem den Rat geben, nicht in die Altstadt zu gehen, tut es euch nicht an. Ja, ist ja wirklich so, das ist doch traurig, Tobi, oder? Muss man ja ganz ehrlich so sagen.
Gebe ich dir
Man
recht.
weiß, was auf einen zukommt. jetzt jeder kennt die Düsseldorfer Altstadt, Kasematten etc. Pipapo, Freitag, Afterwork nach der Arbeit, ein paar Bierchen, ab ins Stadion. Der Weg von der Altstadt ins Stadion, traumhaft, gibt es so wahrscheinlich auch nicht oft in Deutschland. Und du weißt, du kannst es nicht machen. Ohne ruhigen Gewissens.
Hinzu das kommt natürlich dann wahrscheinlich, je nachdem, wie das Spiel dann laufen wird. Es wird auf jeden Fall ein absolutes Endspiel für die Fortuna werden. Jetzt kamen ja heute auch noch erste Interviews von Klaus Allofs, der dann über den schlechten Transfersommer auch noch gesprochen hat. Passt natürlich jetzt zur Situation, dass das jetzt auch noch alles aufgearbeitet wird. Das wussten wir aber schon vor ein paar Monaten, dass das alles nicht so dolle war. Es wäre sehr traurig für die Sportstadt Düsseldorf, die ja nach dem Abschuss der Düsseldorfer EG in die Zweitliga jetzt mit der Fortuna, wäre natürlich der absolute Worst Case für so eine Stadt, ne?
Ja, absolut. Also vielleicht kann man auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern für das, was die Stadt Düsseldorf versucht, wirklich rund um Sport hier zu bieten, was außergewöhnlich ist. Also da fällt mir, glaube ich, auch keine zweite Stadt ein, die sich wirklich so um verschiedene Ereignisse bemüht, sei es Football. Du hast jetzt dieses Jahr die NHL zu Gast. Du hast ein Leichtathletik-Event. Ich glaube, du hast den Supercup im Handball. Und das Spiel könnte man endlos weiterspielen. Und du hast eine Eishockey-Mannschaft, die irgendwo im Niemalsland der zweiten Liga verschwunden ist. Und wenn es wirklich so weit kommt, was wir natürlich jetzt beide nicht hoffen, ein Abstieg in die dritte Liga, wow, das muss man sich mal vorstellen. Das wäre Katastrophe.
Ja. So, und dann haben wir noch, über den müssen wir auch noch sprechen, den VfL Bochum, Fabi. Der geht nämlich in Dresden 2-0 unter, war mal wieder ein ganz schlechter Auftritt der Bochumer Mannschaft. Für alle, die Sören vermissen, der ist heute leider gesundheitlich ein bisschen angeschlagen gewesen, deswegen konnte der sich mit seiner Expertise bereichern. Aber das Auf und Ab der Bochumer geht auch in Dresden weiter. Jetzt kommt am kommenden Spieltag, meine ich, ein Heimspiel gegen Fürth, was der VfL wahrscheinlich auch noch nicht unbedingt gewonnen hat. Wird auf jeden Fall auch noch eine enge Kiste. Haben zwar mit 36 Punkten mit die beste Ausgangsposition auf Platz 10, aber 5 Punkte auf Platz 16 ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Und was in 4 Wochen alles so passieren kann, das wissen wir ja alle. Da kann sich einiges noch drehen. So, am kommenden Wochenende haben wir noch ein schönes Topspiel, unter anderem Paderborn-Schalke. Erster gegen Zweiter. Da kann Schalke schon alles klar machen, ne? Mit dem Sieg.
Ja.
Ne, von daher, vielleicht kommt es ja dazu. Ansonsten Darmstadt-Elversberg, Samstagabend Topspiel. Ansonsten sind wir soweit durch. Dein Gewinner des Spieltages, Fabi, hattest du ja schon.
Ja, der ein sehr heißes Derby in Portugal gewonnen hat, auswärts bei Sporting Lissabon, 2-1.
Ja.
Spät entschieden, Benfica in der 93. Minute. War wirklich, kann ich nur jedem empfehlen, mal bei YouTube die Highlights anzugucken. Da war auch richtig Musik im Stadion. Ja, glaubt man immer gar nicht, ne? Und hat jetzt sich vorgeschoben auf den zweiten Tabellenplatz, der für die Champions League Qualifikation wichtig ist. Und von daher Benfica eh schon immer ein Verein gewesen, den ich gern mochte. Und von daher Gewinner des Spieltags, José Mourinho mit Benfica Lissabon.
Okay, dann gehe ich einmal in der Bundesliga, hätte ich Finn Dahm genommen. The Wall in Leverkusen mit allen seinen Körperteilen, egal, alles reingeschmissen und den Augsburger Sieg gefestigt und allgemein eine sehr, sehr gute Saison, die der Junge da spielt. Vielleicht würde er ja von Julian Nagelsmann mitgenommen in die USA. Und international hätte ich Pellegrino Matarazzo mit San Sebastian, die das Copa-Finale nach Elfmeterschießen, im Elfmeterschießen mit 4-3 für sich entscheiden.
Sehr schön.
Gut. So, was machst du heute, Fabi, noch?
Nichts mehr.
Nichts mehr?
Nein.
Du guckst dir noch den zweiten Teil WrestleMania an, hoffe ich.
Vielleicht.
Vielleicht. Ich habe schon gemerkt, man konnte sich da am Wochenende nicht so wirklich für begeistern.
Naja, nicht wirklich. Aber es gibt ja andere Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann.
Genau, bevor wir es vergessen, Fabi. Tipp Leverkusen, Bayern.
2-1 Bayern.
Okay, und Freiburg VfB?
Überraschung, 1-0 Freiburg.
Sehr schön. Gut, dann lassen wir uns noch überraschen. Geht ja dann erst am Mittwoch weiter und am Donnerstag. Dienstag ist spielfrei.
Definitiv. schöne Woche.
Schöne Woche, Fabi. Bis dahin mal.
Danke. Ciao, ciao.